Es gibt allerlei Arten zu warten. Wer kennt das nicht? Warten. Warten am Kassenautomat, also in der Schlange vom Supermarkt. Warten, wenn es darum geht, auf die Tickets für das Konzert oder überhaupt auf das Konzert. Warten im Stau, im Hamburger Verkehrschaos. Warten in allen möglichen Situationen. Immer wieder warten und das mit verschiedensten Einstellungen. Es gibt Leute, die sind richtig frustriert, die können richtig wütend werden. Manche sind sogar so intelligent und die wechseln dann jedes Mal die Kasse und ich bin dann trotzdem vorher dran. Manche sind richtig ungeduldig. Also das ist ja fast das Gleiche wie frustriert, nur dass die Ungeduld nicht immer gleich nach außen dringt. Ja, die ist nicht immer gleich sichtbar, sie ist eher innen drin. Es gibt auch dieses freudige Warten. Warten auf den Geburtstag. Warten darauf, wenn endlich lang ersehnte Freunde einen besuchen kommen. Warten auf einen ganz besonderen Termin. Auf Menschen, die man mag, sie zu sehen. Warten kann verschiedene Gefühle in uns auslösen. Und warten hat auch was mit Wartende zu tun, also mit uns. Jeder von uns ist auch mal ein Wartender. Die Frage ist, was sind wir denn für Wartende? Was sind wir für Adventisten? Weil Adventisten sind ja nichts anderes als auf die Ankunft Wartende. Und vielleicht sind wir eher so enttäuscht wartende Adventisten und jeder, der auf die Ankunft wartet von Jesus, der ist Adventist. Also gibt es eigentlich mehr Adventisten, als es Adventisten gibt, wer das jetzt verstanden hat. Also jeder Wartende kann dies in verschiedenen Einstellungen tun. Man kann ein bisschen frustriert sein, man kann total ungeduldig sein, man kann auch ganze Zeit so ein bisschen rumstacheln und sich wundern, warum andere nicht mehr mit Leidenschaft warten. Freudige Erwartung, mutmachende Erwartung. Ich habe heute vor unserer Gemeinde solche Flugblätter abgemontiert, die von einer Splittergruppe von uns sind, die Überflüssigen, die Gemeinde der Übrigen. Und die warten auch. Die warten richtig so doll, dass sie Leuten Angst machen wollen und uns die ganzen Zeichen zeigen, die total wichtig sind für das Warten, weil wir bereit sein sollen. Und genau um diesen Text, um das Bereitsein, die wussten, glaube ich, welche Predigt ich halten werde. Also ich weiß es nicht, das ist von Gott geführt, dass sie diese Zettel dahin gemacht haben. Denn der Text, um den es heute geht, steht in Lukas Kapitel 12, Vers 35 bis 59. Wer sich jetzt wundert, in der Predigtreihe habe ich jetzt gerade einen Text übersprungen. Eigentlich nicht, weil den Text hatten wir schon, den davor zum Erntedankfest. Das heißt, jeder schlaue Mitleser sollte wissen, der Text von dem reichen Kornbauer und den falschen und dem rechten Sorgen, den hatten wir schon. Also ich überspringe hier nichts, ich lasse nichts aus. Das war schon. Jetzt kommt der Text vom Warten, ist das überschrieben bei Lukas, auf das Kommen Christi. Und da kann man ja echt verschieden warten. Und das, was Jesus hier so beschreibt, was er sich wünscht, wie wir warten, was er so vorlebt mit seinen Jüngern, ist ganz interessant. Ich möchte mal mit euch die ersten 5 Verse lesen. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopfe, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten und in der dritten Nachtwache und findet sie so, selig sind sie. Dieser Text, die ersten Verse, wo Jesus hier nun beginnt, davon zu sprechen, dass er gehen wird, aber wiederkommen wird und das vergleicht mit einer Hochzeit, die anscheinend nicht seine ist. Das ist hier ganz anders als wie bei dem Text in Matthäus, wo die Jungfrauen sind, wo man das Gefühl hat, das ist seine Hochzeit. Geht es hier jetzt um die Hochzeit eines anderen, die er mal kurz verlässt und zu der er nachher wiederkommt. Und trotzdem warten sie und er ist der Herr, so schreibt er sich trotzdem da drin, er ist der Herr des Ganzen, dass sie warten. Und der Schwerpunkt liegt gar nicht darauf, wann er wiederkommt. Da geht er gar nicht drauf ein. Der Schwerpunkt, der hier beschrieben wird, ist die Art und Weise, was er machen wird, wenn er wiederkommt. Dass er genau dort weiterführen wird, genau dort weitermachen wird, wo er aufgehört hat. Er hat zu seiner Lebzeit, zu der Zeit, als das hier auch geschrieben wurde, oder beziehungsweise kurz davor noch, die ganzen gesellschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen auf den Kopf gestellt. Er hat alles verändert. Er hat Er hat gezeigt, dass ein Leiter, ein Führer, ein Rabbi, ein geistlicher Leiter, Leiter ist, wenn er dient. Er hat den Jüngern gedient. Er ist ans Kreuz gegangen und hat uns damit gedient. Er hat uns den Weg frei gemacht. Und das Erste, was hier beschrieben wird, ist, wenn er dann hineinkommt, ist, dass er sich erstmal schürzen wird. Er zieht sich sofort erstmal wieder die Schürze um, bittet die Jünger zu Tisch und dient ihnen. Er dient uns. Er sagt, wenn ihr euch auf etwas freut, wenn ich euch jetzt hier verlasse, dann freut euch darauf, dass ihr wieder von mir bedient werdet. Freut euch darauf, dass dieses Fest damit beginnt, dass ihr leben dürft, dass ihr essen dürft, dass ihr feiern dürft, dass ihr die Füße hochlegen dürft, dass ihr bedient werdet, dass ihr das Leben in Fülle genießen dürft. Ihr sollt eigentlich Wartende sein, die mit Sehnsucht warten. Nicht irgendwelche Wartende, sondern Wartende voller Sehnsucht auf diese Hochzeit, auf diesen Herrn. Wartende, die wachend sind. Jesus Mut fordert sie herauf und sagt, seid wachsam, seid bereit. Und er definiert, was es bedeutet, bereit und wachend zu sein. Weil er sagt, direkt nach diesem Bild davon, wie er uns bedienen wird, wenn er dann hineinkommt, wünscht er sich so sehr, dass er uns genauso vorfindet, wie er uns dann wieder bedienen wird. Dass wir uns einander dienen. Er sagt, wenn er uns so finden wird, so seid ihr selig. Wenn wir uns untereinander dienen werden, dann ist das Wachen und Bereitsein. Wachen und Bereitsein wird hier nicht beschrieben in einer Art, hier musst du jetzt theologische Streitgespräche führen. Hier geht es nicht darum, Leuten irgendwelche Angst einzujagen oder irgendwelche Katastrophen, die wir in der Welt sehen, als Gericht Gottes zu verkünden. Oder irgendwie die Wiederkunft berechnen zu wollen. Er sagt, wenn ihr bereit sein wollt, wenn ihr wachend sein wollt, dann seid Diener. Und nicht irgendwelche Diener. Nicht irgendwelche Diener, die einfach nur in Aktionismus verfallen. Sondern Menschen, die den anderen dienen, weil sie wissen, zu wem sie gehören. Ich habe das Gefühl, dass die Jünger diese Worte, als Jesus sie sagt, richtig wohltuend empfinden. Dass es wie Musik in ihren Ohren ist. Weil sie sagen, wir haben da einen Herrn, oder eher gesagt, wir haben uns auf die Seite eines Herrn gestellt, der völlig gut ist, der uns nicht tyrannisiert, der nicht über uns herrscht, im Sinne das, was man da kannte, dass wir einfach nur Sklaven sind und zu machen haben, was er tut oder will, dass wir tun. Nein, der meint es gut mit uns. Und der hält sein Versprechen, auch wenn er wiederkommen wird. Das ist ein Herr, für den es lohnt, zu leben. Und wenn sie so hören, dass er wiederkommt und sagt, bereitet euch darauf vor, dass ich euch allein lasse. Und wartet. Dann wartet so, dass die Sehnsucht, die hoffentlich bei euch noch da ist, sagt er, um euch schlägt. Dass sie Feuer fängt. Dass sie sich vergrößert. Dass Menschen auch diese Sehnsucht bekommen. Und das wird hier in drei großen Bereichen noch ausgeführt von Jesus. Drei große Bereiche, die hier jetzt weitergehen, auf die er eingeht. Als erstes sagt er sich so, jetzt komme ich zu meinen Jüngern. Jetzt gehe ich mal auf die Leiter ein. Weil Petrus spricht in Vers 41 her, sagst du uns dies in Gleichnissen oder sagst du das jetzt zu allen? Zu wem hast du gerade gesprochen? Und dann geht Jesus auf den Verwalter ein, auf den klugen Verwalter. Und er geht darauf ein, dass einige ihre Macht missbrauchen. Dass da welche über die Menschen herrschen. Dass da nicht Menschen sind, die dienen plötzlich als Leiter, sondern dass da welche herrschen. Und er beschreibt es mit den Worten in Vers 45, was ist, wenn der Herr kommt und er findet seinen Knecht, während er die Knechte und Mägde anfängt zu schlagen und anfängt zu essen und zu trinken und sich volllaufen lässt? Dann wird er herkommen zu einer Stunde, wo er es nicht erwartet. Und mal in meinen Worten, dann kriegt er sein Fett weg. Also das findet Jesus plötzlich gar nicht mehr witzig. Er sagt, ich gebe euch als Gemeinde eine Verantwortung. Ihr sollt nicht irgendwie warten. Und er spricht hier zu allen Nachfolgern, zu allen Jüngern, zu allen, die Leitung haben. Hört ihr? Alle haben Leitung. Alle Nachfolger haben Verantwortung. Alle sind etwas Besonderes, weil ihr Wartende seid. Weil ihr Adventisten seid. Nachfolger, die auf ihren Herrn warten, mit ihm leben wollen. Und das Einzige, das Wesentliche, worum es eigentlich geht in diesem Leben, sagt er, ist doch eigentlich, mit dem Bräutigam zusammen zu sein. Sind unsere Prioritäten so? Sind die Prioritäten nicht ganz oft anders? Dass wir vielleicht erst an unseren Beruf denken, an unseren Erfolg, an unser Haus oder unsere Wohnung, die zu verbessern, an die Probleme, die wir so in unserem Alltag haben, um dem Ganzen Herr zu werden. Es ist auch nicht leicht in dieser Welt. Jeder hat Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Jeder hat seine Pläne. Jeder hat seine Baustelle. Und Jesus beschreibt es noch in dem ersten Teil, das ist alles wie so ein Dieb. In Vers 39. Denn das sollt ihr wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließ er sie nicht in sein Haus einbrechen. Plötzlich, mitten in diesem Text, benutzt er das Bild des Diebes. Und er baut einen Unterschied auf zwischen dem Dieb und dem Herrn. Auf den Herrn sollen sie warten, aber er sagt, niemand weiß, wann ein Dieb kommt. Auf den ist man vorbereitet oder eben nicht. Aber ihr wartet nicht auf den Dieb. Und ihr sollt auch gar nicht auf den Dieb warten. Diese Zeitschriften, die da draußen lagen, die haben so ein bisschen den Schwerpunkt Dieb. Was dir alles in dieser Welt zustoßen kann. Wie dein Glaube überall wegfallen kann. Was alles für Gefahren lauern. Ja, die will ich nicht wegignorieren. Weil Jesus nimmt dieses Thema sehr ernst und sagt, diese Welt hat die Prioritäten verschoben und das kannst du in deinem Leben auch tun. Es gibt so viele Sachen in deinem Leben, die dir den wesentlichen Punkt, sich das Freuen darauf, dass Jesus wiederkommt, dir rauben können. Die dir Sehnsucht stehlen können. Es gibt allerlei Sachen, die deine Prioritäten in deinem Leben verschieben können. Aber er sagt, ihr sollt nicht auf den Dieb warten. Ihr sollt wachsam sein. Und wachsam und bereit. Und er gibt uns das Mittel und sagt, bereit sein ist man dann, wenn man anfängt zu dienen. Weil man dann nicht mehr auf sich schaut. Weil man dann jemand anderes im Blick hat. Man könnte es auch so ausdrücken, Jesus sagt uns nicht, wann er wiederkommt, weil jeder Tag, den wir geschenkt bekommen, die Chance ist, andere Menschen die Sehnsucht, die wir haben, weiterzugeben. Das klingt jetzt sehr missionarisch, ist es auch. Jeder Freund, den ich habe, da wünsche ich mir, dass der im Himmel dabei ist, wenn ich später feiere. Ich wünsche mir, dass alle eure Freunde später dabei sind. Und jeder von euch hat bestimmt Menschen vor Augen, wo ihr sagt, die warten, glaube ich, noch nicht auf den Herrn. Ich glaube auch aus folgendem Grund, weil sie ihn vielleicht noch nicht kennen, sich deswegen auch noch gar nicht nach ihm sehen oder ein Bild von diesem Gott haben, das nicht gar nicht so zu diesem Herrn passt, das er selbst von sich vermittelt. Und deswegen bringt es überhaupt nichts, davor zu warnen oder zu erzählen, wann Jesus wiederkommt. Das bringt gar nichts. Ja, du kannst Angst machen. Und vielleicht entscheiden sich manche auch für den Himmel, weil sie Angst vor der Hölle haben. Aber sie entscheiden sich vielleicht gar nicht für Gott. Nicht die Sehnsucht nach diesem liebenden Vater, nach diesem guten Herrn, sondern aus Angst. Und Jesus sagt, ihr sollt mich kennen. Wer mich kennt, bekommt Sehnsucht nach mir und ihr habt Verantwortung. Deswegen übt nicht Macht aus, sondern dient. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Euch ist viel anvertraut. Ihr seid Wartende. Euch ist sehr viel anvertraut. Der Herr wird viel bei euch suchen. Er wünscht sich so sehr, wenn er wiederkommt, dass er uns dienend findet. Dass wir unsere Prioritäten da haben, wie Jesus vielleicht sagen würde, wo wir für das Reich Gottes bauen und nicht für unseren eigenen Reichtum. Und ich merke, wie schwierig das ist. Jeder hat seine Rechnung, hat seinen Alltag, hat seine Arbeitsstunden. Und wenn er nicht seine Arbeitsstunden hat, sucht er dafür oder tut alles dafür, um Arbeit zu bekommen. Hoffe ich jedenfalls. Und so merken wir, dass uns das Leben manchmal echt im Griff hat und die Prioritäten verschoben werden. Und Jesus geht im nächsten Abschnitt auf diese Zerrissenheiten, die die Konsequenzen der Nachfolge mit sich bringen, ein. Er sagt hier in Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf der Erde. Was wollte ich lieber, als dass es schon brannte? Dass es schon brennte. Und hier geht es nicht um das Gerichtsfeuer. Es geht um das Feuer des Heiligen Geistes. Es geht um die gute Botschaft. Und er wünscht sich so sehr, dass dieses Feuer schon brennt. Und die Erfüllung kommt in der Apostelgeschichte. Das Feuer, der Heilige Geist, kommt. Jesus hat sich da schon gewünscht, wäre das schön, wenn ich dabei gewesen wäre, das mitzuerleben. Und dieses Feuer, da sagen manche, das ist nicht mehr so da. Oder viele warten auf den Spätregen. Spätregen muss man vielleicht dazu erklären, in diesem Kontext des Feuers und des Heiligen Geistes, auch ein Bild für den Heiligen Geist, wo viele sagen, das ist eine Verheißung, dass der Heilige Geist am Ende noch einmal sehr stark wirken wird. Vielleicht sollten diese Leute die Bibel noch mal genauer studieren und vielleicht auch die Bedeutung des Spätregens. Denn der Spätregen ist nicht ein Regen, der zum Schluss fällt und vorher nicht fällt, sondern er gehört zum Regenzyklus. Es gibt einen Frühregen und dann gibt es die Regenzeit und dann kommt der Spätregen und dann gibt es keinen Regen mehr. Das heißt, das Bild des Feuers, das hier auch Lukas verwendet, das sich Jesus so sehr wünscht, dass es beginnt und dass Pfingsten begonnen hat, das ist bis zum Schluss da. Und trotzdem gilt, der Geist weht, wo er will. Er ist nicht zu packen, er ist nicht einfach zu beeinflussen oder zu manipulieren. Aber er ist da und er wirkt. Wir müssen nicht auf den Heiligen Geist warten. Hier steht, wir sollen warten auf das Kommen Jesu Christi. Das steht aus. Wartet nicht auf den Geist, sagt Jesus damit und fängt so an. Und sagt nun, und hier wirkt das jetzt so ein bisschen, als wenn die Liebe, die er bringt, Hass erzeugt. Gar nicht schön. Eigentlich sollte Jesu Botschaft ja schöne Gefühle auslösen. Und jetzt lesen wir, aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und mir ist so bange. Bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden 5 in einem Hause uneins sein, 3 gegen 2 und 2 gegen 3. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Na, wunderbar. Wenn das nicht mal eine schöne Voraussicht auf das Warten ist. Folg mir nach und es wird Krieg in deiner Familie geben. Ich glaube, Jesus war damals schon nicht irgendein verrückter Spinner, der die Realität aus den Augen verloren hat, sondern er war Realist. Nicht so Realist, dass er nicht mehr Optimist war. Jesus hatte den größten Glauben, den es gibt, aber er wusste, dass sein Evangelium Menschen annehmen werden und diese Menschen in ihren Familien andere haben, die das nicht annehmen werden. Dass das Zoff geben wird, gerade in dieser Situation, in der sein neues Volk Israel begonnen hat. Denn das Volk Israel hat er neu gegründet, er reformiert es gerade. Und das gibt Zoff bei den Israeliten. Das hat dazu geführt, dass sie ihn gekreuzigt haben. Er hat es damals schon erweitert, dieses Volk, und hat gesagt, jeder, der glaubt, gehört zu diesem Volk. Nicht durch Blut, nicht durch deine Generationskette gehörst du dazu, sondern weil du glaubst. Und das kann dazu führen, dass es nicht leicht ist, deinen Glauben zu leben. Jesus macht diesen Menschen, die genau in diesen Konflikten stehen, hier Mut, trotzdem sich für ihn zu entscheiden. Trotzdem auf ihn zu warten. Er sagt nicht, wenn du dich für mich entscheidest, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und du wirst keine Probleme haben. Nein, es kann sein, dass es richtig schwierig für dich wird. Ich glaube, und das deutet jetzt den dritten Abschnitt ein, dass Jesus weiß, wie schwer für uns Menschen eine Positionierung ist. In diesem Bereich des Glaubens. Und wir positionieren uns doch so gerne, weil wir gerne beurteilen. Also andere Sachen, die wir so sehen. Wir erlauben uns gerne ein Urteil, oder? Ja, alles, was wir sehen, beurteilen wir ziemlich schnell. Das ist eine menschliche Eigenart. Das ist fast normal. Das macht jeder von uns. Jeder erlaubt sich ein Urteil innerhalb der ersten Sekunden auf einer Feier, wie bei dieser Hochzeitsfeier, von Gästen, die man nicht kennt, die hineinkommen. Aufgrund des Äußeren, was sie tragen, wie sie gehen, wie sie reden. Das geht ruckzuck in unserem Gehirn. Wir sagen zwar alle, nee, das machen wir nicht. Aber ich glaube, wir machen das. So, vielleicht noch nicht mal böse. Das kann ja auch ganz positiv sein. Wow, schickes Kleid. Das passt aber nicht zu diesem Anlass. Der Bräutigam zieht als erstes sein Sakko aus. Danach darfst du das machen. Zieh's bitte wieder an. Diese ganzen Knickesachen, dieses Urteil erlauben auf einer Hochzeit und auch im gesellschaftlichen Leben, das machen wir die ganze Zeit. Und jetzt fordert es Jesus endlich mal von uns ein und sagt, warum macht ihr es bitte nicht bei mir? Überall erlaubt ihr euch ein Urteil, aber bei mir macht ihr es nicht, weil ihr euch in Sicherheit wiegen wollt, weil ihr euch nicht entscheiden wollt, weil ihr euch nicht festlegen wollt. Und so steht in Vers 54, er sprach aber zu der Menge, wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht, vom Westen her, so sagt ihr gleich, es gibt Regen. Und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden. Und es geschieht so. Ihr Heuchler, über das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr urteilen. Warum aber könnt ihr über diese Zeit nicht urteilen? Viele nehmen diesen Text zum Anlass, über die Zeit, die wir jetzt erleben, zu urteilen und zu sagen, ist es Zeit, dass Jesus wiederkommt? Darum geht's jetzt gerade gar nicht. Jesus beschreibt eine Zeit, in der er wirkt, in der die Menschen sehen, was Jesus tut und sagt, ihr macht überall, bei einem Wetter erlaubt ihr euch euer Urteil. Aber das, was ich gerade sage, zu prüfen, ob das mit dem Wort Gottes, was sie bis dahin hatten, das Alte Testament, mit den Prophezeiungen zusammenhängt, ob es eintrifft, ob es stimmig ist, darüber erlaubt ihr euch kein Urteil. Wer ich bin, zu beurteilen, das macht ihr nicht. Einige ja. Das auch ziemlich schnell. Du bist schon mal nicht der König. Ihm wurde die Autorität abgesprochen. Aber diese Menge, diese großen Menschenmasse, die jetzt gerade vor Jesus in dieser Situation ist, sagt er, ihr erlaubt euch gerade kein Urteil. Ihr wollt euch nicht entscheiden. Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch aus darüber, was recht ist? Sagt er in Vers 57. Und dann erzählt er eine Begebenheit, wie es ist mit unserer Gerechtigkeit auf der Erde. Wenn uns jemand vor Gericht ziehen will, dass er uns sogar den Tipp gibt, dann sag dich lieber los, weil die Gerechtigkeit auf dieser Erde ist nicht immer so gerecht, wie sie den Anschein macht, sondern wende dich mir zu. Der Kern dessen, den Jesus hier aber hervorlegt, ist, wenn ihr Wartende seid und euch über alles ein Urteil erlaubt, dann erlaubt euch auch ein Urteil darüber, wer Jesus ist. Und hier geht es vielleicht viel mehr an die, die sich noch kein Urteil erlaubt haben. Und hier spricht Jesus die an, die vielleicht noch gar nicht Nachfolger sind. Und das macht er ganz sensibel. Er sagt, hey, das mit dem Wetter machst du doch auch. Das hatten wir in Kroatien auch. Da sind die riesen dunklen Wolken über dem Gebirge und wir denken, es regnet. Aber es regnet nicht. Es gab auch Regen, ja, aber nicht immer, wenn die Wolken da waren. Und wir erlauben uns ein Urteil über das Wetter und über alles, was in unserer Welt passiert. Aber wir kommen manchmal nicht zu dem Punkt, zu sagen, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Mit Sehnsucht zu warten, heißt für Jesus in diesem Abschnitt mehrere Sachen zu tun. Auf der einen Seite, dass Dienst unser Warten bestimmt. Bereit sein bedeutet zu dienen. Sich nicht nur auf sich zu konzentrieren, sondern die Prioritäten im eigenen Leben zu verschieben. Und das ist gar nicht so leicht. Und als nächstes sagt er, ihr seid aber auch wachsam. Ihr sollt klar sein, ihr sollt urteilen können. Urteilen können, was von Gott ist und was nicht. Er traut es uns zu, ein Urteil zu üben. Ich weiß, es gibt die Leute, die das gerne machen und manchmal auch damit das Ziel verfehlen. Aber deswegen sagt er ja auch, ihr seid eine Gemeinde und ihr könnt gemeinsam entscheiden, was gut ist und was von ihm kommt. Aber an einem könnt ihr es definitiv entscheiden. Wenn Menschen aufgrund ihres Vorteils, wie es hier in dem mittleren Teil steht, über andere herrschen wollen, ihre Macht nur für ihre eigenen Interessen gebrauchen, in unseren Reihen, dann ist das Machtmissbrauch. Dann ist das nicht die Sehnsucht, von der Jesus spricht. Weil Jesus sagt, Sehnsucht bedeutet doch, dass wenn du dienst, dass du es deswegen machst, weil du den Tisch voll haben möchtest. Weil du Freunde dabei haben möchtest. Weil du möchtest, dass die Feier groß wird. Und so nimmt er uns mit in diesen inneren Konflikt, den jeder von uns austrägt, den jeder von uns hat, die ganze Zeit. Und die Frage am Ende bleibt trotzdem, was für ein Adventist bist du? Ein Ungeduldiger, ein Zynischer, einer, der Unfrieden stiftet, ein Adventist, der gar nicht auf den eigentlichen Hinweis auf Jesus, der kein Scheinwerfer für den ist, wie Jesus ist, der ihn schlecht darstellt? Bist du ein Adventist, der dafür sorgt, dass man nicht hier sein möchte? Oder bist du ein Adventist, der mit Sehnsucht wartet und mit Freude, weil er sagt, der Herr, der kommt, der wird mir dienen. Und weil er mir dient, werde ich auch jetzt schon dienen und nicht einfach nur meine Füße hochlegen. Und nur meckern, sondern ich werde die Freude jetzt schon leben. Ich werde diesen Ort zu einem Ort machen, wo Leute gerne hinkommen. Was für ein Adventist bin ich? Was für ein Adventist bist du? Ich hoffe, einer, der mit Sehnsucht wartet. Amen.